Als Fundament der Predigt hören wir auf Worte Gottes aus 2. Chronik 17, die Verse 1 bis 9. Und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stadt und wurde mächtig gegenüber Israel. Er legte Kriegsvold in allen festen Städten Judas und setzte Amtleute ein im Lande Juda und in den Städten Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Baale, sondern den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Aschera-Bilder aus Juda. Im 3. Jahr seiner Herrschaft sandte er seine Oberen, Ben-Hail, Obadja, Sechaja, Netanael und Michaja, dass sie in den Städten Judas lehren sollten und mit ihnen die Leviten, Shemaja, Netanja, Sebadja, Asael, Shemiramot, Jonathan, Adonia, Tobia und Top-Adonia und mit ihnen die Priester Elishama und Joram. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Wir beten und beten Gott mit einem weiteren Lied an und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, und es ist so ein Vorrecht, als Gemeinde vor dich treten zu dürfen, in Jesus Christus, in seinem Opfer, in seinem Sterben, in seiner Erlösung, dürfen wir als deine Kinder, als deine Familie, als Teil deiner weltweiten Familie hier so vor dir stehen. Und wir danken für dein Ja zu uns, für das, dass du Beziehung mit uns möchtest und dass du uns und diese ganze Welt und jeden einzelnen Menschen so sehr liebst. Und wir preisen dich als den, der die Geschichte in die Hand gibt, so wie in den Bibelworten, der Macht gibt und Macht nimmt, der alles hält. Und bei allem, was unseren Kopf übersteigt, bei allem Chaos dieser Welt, dürfen wir darauf vertrauen. Du bist der, der Geschichte schreibt und lenkt. Und du wirst alles zu einem guten und herrlichen Ziel in dir führen. Und wir vertrauen darauf und halten uns daran fest und bring dir unsere Geschwister, die in noch viel härteren Umständen sich daran festklammern müssen und dürfen. Steh du ihnen bei in aller Verfolgung, in aller Not. Gib ihnen einen festen Blick auf dich in Klammern, an deine Liebe, an deine Treue. Und bitte minder auch die Not und erbarm dich über allen Verfolgern, Peinigern, Unterdrückern, dass sie dich kennenlernen dürfen und umkehren dürfen von den Wegen. Wir beten für unser Land, für all diejenigen, die Verantwortung tragen. Schenk, dass sie dir begegnen und dass sie in Verantwortung dir gegenüber ihre Aufgaben wahrnehmen. Und halt du deine Hand über allen Verantwortungsträgern. Und wir bringen dir die Gottlosigkeit in unserem Land, alle Gottvergessenheit, alles, was ohne dich gedacht und gemacht wird. Und wir bitten dich, dass du dich erbarmst und dass du blinde Sehen machst und da hineinleuchtest mit deiner Herrlichkeit und Schönheit, dass es nichts Größeres gibt als dich. Halt du deine Hand über dein Volk Israel. Herr, steh bei, gerade in dieser schwierigen Phase, wirk hinein, auch stärke auch deine Kinder unter deinem Volk, die dich schon erkannt haben und gib ihnen Kraft und Mut, dein Wort zu verkünden, Jesus zu verkünden unter ihrem Volk und halt du deine Hand über der ganzen Region und schenk, dass Menschen in all der Kriegsnot in allen Zeiten dich kennenlernen dürfen und du irgendwie in dieses Elend hineinwirkst und hineinleuchtest. Und Herr, wir danken dir für unsere Kinder und dass sie sich treffen dürfen, dass sie hier einen Raum haben, wo sie Worte Gottes hören. So oft, so häufig, von so vielen Menschen, die sie gern haben, so viele Mitarbeitende. Statte du die Mitarbeitenden mit Liebe aus, gib ihnen deine Augen für die Kinder und begegne du den Kindern. und schenk, dass sie mit ehrlichem und ganzem Herzen dich kennenlernen und eine eigene Beziehung zu dir aufbauen und entwickeln. Und wir danken dir sehr für den Raum, den sie hier haben. Und jetzt stärke uns durch diesen Morgen. Gib du, Andreas, Vollmacht, dein Wort uns nahe zu bringen. Sprich in unsere Herzen und versorge uns für den weiteren Weg, die Woche, durch dein kraftvolles Wort. Dir sei die Ehre und dir legen wir diesen weiteren Gottesdienst hin. Amen.
2. Chronik 17. Wir haben die ersten paar Verse gelesen. Und mit diesen ersten paar Versen aus 2. Chronik 17, aus diesem alttestamentlichen Geschichtsbuch, beginnt der Anfang der Berichterstattung über diesen König, der da erwähnt wird, über diesen König Josaphat. Josaphat war König in Juda, im Südreich, in Jerusalem. Er war natürlich aus dieser großen Dynastie des David, wenn man rückwärts rechnet, es ist der Urgroßvater ist David. Da kommt David, da kommt Salomo, da kommt dann Rehabiam, Abiam, Asa, Josaphat. Da ist er, unser König, um den es in 2. Chronik 17 geht. Und wenn wir in 2. Chronik 17 sind, dann sind wir mittendrin in einem Phänomen im Alten Testament. Wir haben es am Mittwoch schon in der Bibelstunde ein bisschen touchiert, dass ja interessanterweise das Alte Testament, gewirkt durch den Heiligen Geist, neben den 4 Geschichtsbüchern, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Könige, 2. Könige, es noch einmal eine Berichterstattung gibt, quasi ein Parallellauf, nämlich das 1. und das 2. Chronikbuch. Und natürlich darf man, muss man sich fragen, was soll das? Wir haben doch schon die meisten Fakten im 1. und 2. Samuel, im 1. und 2. Chronik. Und dann kommt noch 1. und 2. Könige. Und jetzt kommt noch einmal im Chronik noch einmal ein Geschichtslauf. Und tatsächlich, der hat's in sich. Denn der Autor, der uns unbekannte Autor vom 1. und 2. Chronikbuch, der schreibt in einer ganz bestimmten, ganz zentralen, wichtigen Phase in der Geschichte Israels, des auserwählten Volkes Gottes. Es war nämlich tatsächlich eine riesige Katastrophe passiert. Eine Katastrophe, die hätte nicht passieren dürfen, die hätte sogar gar nicht passieren müssen, aber sie ist passiert. Nicht nur, dass die Assyrer das Nordreich weggepustet haben im Jahr 720, sondern inzwischen war auch die babylonische Weltmacht über das Südreich hinweggefegt, hatte Jerusalem zerstört, den Tempel, das Herzstück zerstört und die Bevölkerung weggeführt in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Kein König mehr, kein Jerusalem mehr, keine Heimat mehr, alles weg, alles weg. Und in diese dunkelste Zeit hinein kam diese Botschaft, dass tatsächlich der lebendige Gott ihnen eine Rückkehr erlaubt. Die berühmte nachexilische Zeit fing an. Tatsächlich, die durften wieder zurück. Unter dem persischen König Kyros fing es an, in unterschiedlichen Wellenetappen kehrte jüdische Bevölkerung aus der babylonischen Zeit und dem Exil zurück in die Heimat nach Israel, nach Juda, nach Jerusalem. Und natürlich, ganz klar, diese Frage stand im Raum, wie sollen wir jetzt leben? Wie sollen wir jetzt leben? Keiner will das Schlamassel noch einmal erleben, das in der vorexilischen Zeit war. Keiner will noch einmal diese Katastrophen erfahren müssen. Mein Gott, wie sollen wir leben? Oder umgekehrt, was sollen wir verhindern? Was darf nie mehr passieren? Worauf müssen wir jetzt achten? Was ist wirklich jetzt wichtig, dass die nachexilische Zeit eine andere Zeit wird als die vorexilische Zeit? Und da, Sie ahnen es schon, da kommt das erste und zweite Chronikbuch zur Sprache. Denn tatsächlich, der Autor dieser Texte spricht aus der Vollmacht Gottes in die Gemeinde der nachexilischen Zeit hinein und sagt ihnen, lernt doch aus den Erfahrungen der vorexilischen Zeit. Macht doch nicht dieselben Fehler. Oder umgekehrt, orientiert euch an dem in der vorexilischen Zeit, was gut war. Und jetzt ahnen wir ein ganz klein wenig, wie auf diese verrückte Idee kam, euch, in allen, einen solchen vielleicht ungewöhnlichen Text aus dem 2. Chronikbuch in diesem Gottesdienst zu präsentieren. Ja, tatsächlich, da geht's ja für euch, für uns alle darum, dass wir Orientierung bekommen. dass wir wissen, was wir tun wollen und was wir lassen wollen, wo unsere Schwerpunkte sind, was nicht gut ist, woraus lerne ich, was ist für mich Orientierungsvorgabe. Und das zweite Chronikbuch sagt, schau doch nach, worauf Gott sein Ja gelegt hat und was Gott nicht geheißen hat. Du hast doch vor dir schon Generation von Generation, du hast es doch schon. Und er gibt uns einen Blick in der zweiten Chronik für das, was gut war und für das, was Schrott war. Was war denn Schrott? Interessanterweise, im ganzen Chronikbuch kommt das Nordreich nicht mehr vor. Obwohl es geschichtlich noch da war. Auch zur Zeit eines Josaphat gab es noch ein Nordreich. Aber die kommen einfach nicht mehr vor. Die sind einfach ausgeblendet. Die sind rausgenommen aus der Geschichte. Warum sind die rausgenommen aus der Geschichte? Sie haben aus einem ganz elementaren Grund rausgenommen aus der Geschichte, weil das Nordreich von Anfang an auf ein Heiligtum oder Heiligtümer gesetzt hat, die Gott nicht wollte. Statt in Jerusalem am zentralen Geschehen im Tempel teilzunehmen, haben sie ihre eigenen Tempel aufgebaut in Dan und in Bethel. Und da waren sie von vornherein unter dem Nein Gottes. Das ist deutlich, das ist klar, das ist eine ganz griffige Sprache, da braucht man gar nicht rumdeuteln. Und man kann das sehr schnell und schlicht übertragen. Tatsächlich, das gilt für die nachexilische Zeit, das gilt nicht nur für eine nachexilische Zeit, das gilt für alle Zeiten. Wer nicht im Willen unseres Gottes lebt, ist aus der Geschichte Gottes raus. Der spielt in der Geschichte Gottes einfach keine Rolle. Das muss man sich mal klar machen. Da lebe ich fröhlich weiter, da bin ich tief aktiv und mache alles Mögliche, aber aus der Perspektive Gottes bin ich raus. Das muss man hören, das kann man hören, das kann man sehen, das kann man erleben und muss sagen, will ich das? Will ich mit meiner kleinen irdischen Existenz einfach aus der Geschichte Gottes ausradiert werden? Weil ich aus seiner Perspektive auf der falschen Spur bin? Die erste starke, kräftige Botschaft aus dem Buch der Chronik ist, wer nicht in der Spur Gottes läuft, spielt in seiner Geschichte keine Rolle mehr. Und das Zweite, was wir aus dem Buch Chronik lernen, ist, dass im Buch Chronik überraschenderweise eine Sache in der Mitte steht. Nämlich, alles dreht sich darum, das erleben wir vor allem aus dem ersten Buch der Chronik, dass das zentrale Geschehen, dass die zentrale Mitte, dass das, um was es wirklich geht, nicht der König ist. Nicht das Königshaus davidischer Prägung. Sondern die absolute Spitze, das Allerwichtigste, das, um was sich alles dreht, ist der Tempel, das Haus Gottes, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das ist das Herzstück. Willst du Bestand haben? Soll dein Leben gelingen? Willst du Zukunft haben? Die Botschaft ist doch elementar. Dann ist das Herzstück deines Lebens zu nennen. Vieles andere, was so äußerlich auf den ersten Blick so wichtig, zentral, so unaufgehbar zu sein scheint, ist dann in der zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe und der zweiten, dritten, vierten, fünften Bedeutung, aber absolut bedeutungsvoll ist. Tatsächlich, du brauchst das Herzstück. Eine lebendige Beziehung zu Gott, neutestamentlich gesprochen, zu Jesus Christus. An dem liegt alles. Und, Klammer auf, die nachexilische Zeit hat deswegen tatsächlich, wie wunderbar, die Konsequenz gezogen. Die haben ganz schnell den Tempel wieder in Betrieb genommen. Am Anfang mit Renovationsbedarf und halbwegs in der Ruine. Aber immerhin, sie waren willens, dieses Herzstück wieder in die Mitte zu stellen. Die Gemeinschaft mit Gott. Und die dritte Botschaft ist natürlich, jetzt kommt es wirklich darauf an, dass ich in meinem Leben konkrete Umsetzungsschritte praktiziere. Der Glaube an den Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, der Glaube an den Vater unseres Herrn Jesus Christus ist nicht einfach eine luftige Idee, eine religiöse Überbau, sondern es ist eine reale Beziehung, die in Raum und Zeit hineingreift, in das, was ich in dieser Welt tue und was ich lasse, was ich sage und was ich nicht sage, wie ich das umsetze, was er mir in mein Leben hineingegeben hat. Und daran wird gemessen. Und deswegen war entscheidend wichtig, was haben denn die Köpfe, was haben denn die Könige tatsächlich getan? Was haben sie nicht getan? Was haben sie gelassen? Und was war eigentlich ihre Herforderung? Das ist das Buch der Chronik. Und jetzt merken wir, so weit weg und so schlecht ist das ja mit dem Josaphat gar nicht. Denn jetzt macht das zweite Chronikbuch etwas unwahrscheinlich Schönes. Es greift nämlich ein paar Könige heraus. Die große, lange Latte der Dynastie Davids wird nicht alle in gleicher Weise beschrieben, sondern die werden unterschiedlich gewichtet. Und Sie und ihr ahnt es schon, die werden nach einem besonderen Kriterium gewichtet. Nein, nicht, ob sie perfekt waren. Oh, perfekt waren die alle nicht. Oh, die haben teilweise so einen Schrott sich geleistet. Unglaublich, auch hier unser Josaphat. Ich habe ja nur den Anfang gelesen. Man soll mal weiterlesen, Kapitel 18, 19, 20. Das sind ganz schön düstere Phasen zwischendurch drin. Aber das Entscheidende war, waren es Persönlichkeiten, die tatsächlich den lebendigen Gott in die Mitte ihres Lebens gestellt haben? Und sind sie in der Weise ganz konkret ihre Spur gegangen? Die wurden also besonders hervorgehoben. 4 an der Zahl nennt uns das zweite Chronikbuch. Ein Joasch, ein Josaphat, ein Hiskia, ein Josia. Das sind die Namen, die hervorgehoben werden. Und das ist klar, wenn du in der Liste auftauchst, wow. Wenn du in der Liste auftauchst, nein, dann hast du keinen Heldenstatus. Aber wenn du in der Liste auftauchst, dann ist das das göttliche Gütesiegel. Nein, nein, nicht perfekt, nochmal, nicht perfekt. Aber hey, das ist gut. Schau dir Joasch an, schau dir Josia an, schau dir Hiskia an, schau dir Josaphat an. Das ist die Botschaft im zweiten Chronikbuch. Dann kann es nachsiedisch funktionieren oder 2,5 Jahrtausende später immer noch. Dann kann es funktionieren. Dann wird's gut. Was lernen wir denn jetzt? Was lernen wir für euch, für uns denn jetzt aus diesen ersten paar Versen von Josaphat? Was ist denn das, was wir da haben? Das eine möchte ich gerne so überschreiben, man sollte das Ziel am Anfang festlegen. Man sollte das Ziel am Anfang festlegen. Denn das ist ja das, was man immer so mal denkt und meint, jetzt lauf mal los, latsch mal, versuch's mal, wird schon irgendwie werden, wird schon irgendwie wo ankommen, wo auch immer. Ja, dann komme ich auch wo auch immer an. Wenn ich aber ein ganz bestimmtes Ziel habe, dann muss ich dieses Ziel möglichst am Anfang festlegen. Denn je weiter ich loslatsche, ohne dass irgendwas zielbestimmt läuft, desto mehr vergeude ich Kraft, Möglichkeiten, Überlegungen, tatsächlich dieses Ziel auch zu erreichen. Also schlichtes Beispiel einer Bergwanderung. Ich habe mir vorgenommen, ich will einen bestimmten Tag auf einen ganzen bestimmten Berg wandern. Und dann sage ich an dem Morgen, ach, ich laufe einfach mal los. Vielleicht in die Richtung oder in die Richtung. Mache ich das, mache ich jenes. Ach, Sie können da selber das Bild durchdenken. Das wird nichts. Haben Sie vielleicht einen netten Tag gehabt, aber Sie sind nicht da angekommen, wo Sie ankommen wollten. Sie sagen ja auch nicht mit Ihrem Navigationssystem, wenn Sie am Ziel ankommen, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin will. Sondern Sie versuchen das Ding ja vorher einzustellen, damit es tatsächlich Ihnen auch eine Hilfe ist, damit Sie einem ganz bestimmten Ziel ankommen. Und der Gedankengang, der ist für ein Menschenleben natürlich ganz entscheidend wichtig. Aber klar, ich muss doch wissen, wo ich hin will. Und das ist etwas, was zum elementaren christlichen Glaubens gehört. Dass die nächste Generation darauf hingewiesen wird, unterrichtet wird, es ihr nahegelegt. Nein, nicht gezwungen, ist doch aller Kram. Aber dass man einen Weg aufzeigt, wenn du dahin willst, dann musst du den Weg gehen. Eines der Bücher des Alten Testamentes, das Buch der Sprüche, nimmt diesen Gedankengang auf. Wenn du die nächste Generation nicht anleitest, den Weg zu finden, brauchst du sie auch nicht zu wundern, wenn sie ihn nicht gehen. Ist ja jetzt nicht so schwierig pädagogisch. Das heißt, ich muss es zeigen, ich darf es zeigen, ich kann es zeigen. Und deswegen sagt zum Beispiel dann der Autor im Buch der Sprüche, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, das ist eine Anweisung. Gedenk an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und der Autor der Sprüche meint das gut. Er will damit sagen, du, wenn du an dem Ziel ankommen willst, dann ist das der richtige Weg dazu. Das sollte man möglichst am Anfang festlegen. Und natürlich freuen wir uns bei jedem von euch, der für sich das Ziel, wo er hin will, schon festgelegt hat. Ich sage schon mal ganz elementar, damit das klar ist. Wenn ich in den Himmel will, brauche ich einen ganz bestimmten Weg. Wenn ich in den Himmel will, kann ich auch anders leben. Aber wenn ich dahin will, wenn das das Ziel ist, ich möchte mit meinem Leben beim lebendigen Gott ankommen, in seiner Wirklichkeit, seiner Welt, der Gemeinschaft mit ihm, dann brauche ich eine ganz bestimmte Entscheidung, damit ich bei dem Ziel ankomme. Es gibt nur einen einzigen Weg, an diesem Ziel anzukommen. Das hat uns die Bibel klar gelehrt, sehr übersichtlich. Eigentlich ist das Wesentliche der Bibel sehr elementar. Da hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott im Vater, außer durch mich. Das ist doch eine klare Vorgabe. Und deswegen ist etwas ganz, ganz Wesentliches und Wichtiges, dieses Ziel zu bejahen, zu wollen und dann tatsächlich auch zu sagen, das ist jetzt mein Ding. So, und das Ziel festlegen am Start ist ja das eine. Wir alle, die wir miteinander schon ein paar Jahre, teilweise Jahrzehnte auf diesem Weg zu diesem Ziel drauf sind, die wissen, immer und immer wieder ist es eine besondere Stärke christlichen Glaubens, auch zu korrigieren, die Koordinaten wieder neu zu bestimmen, zu sagen, wow, ich habe das Ziel aus den Augen verloren. Ich bin ein bisschen verloren gegangen im Leben. Meine Biografie ist ein bisschen eierig gelaufen. Ich brauche eine Kurskultur. Ist das verwerflich? Nein, das ist nicht verwerflich. Viel blöder ist es. Viel blöder. Wenn ich eigentlich weiß, ich laufe euch jetzt schon jahrelang falsch, aber das habe ich mir schon mal ans Falsche gewöhnt. Das ziehen wir jetzt durch. Ich bin doch nicht gezwungen, einen falschen Weg konsequent zu Ende zu gehen. Sondern ich darf umdrehen, korrigieren, neu sagen, mein Gott, ich brauche eine Korrektur. Ich muss wieder das Ziel ins Visier nehmen. Ich muss das wieder reaktivieren, was vielleicht mal in meinem Leben mal da war, wo ein christliches Fundament vielleicht gelegt war. Und dann ist ein bisschen verstaubt, alles Mögliche ist gekommen oder Lebensentscheidungen sind da reingerutscht. Ah, die hatten doofe Konsequenzen mit all dem, was so ist. Nein, stopp. Ich darf korrigieren. Ich darf wieder neu mich auf den Weg stellen. Ich darf das Ziel wieder neu in den Blick nehmen. Das ist eine, was uns Josaphat lehrt. Josaphat hat eine klare Zielvorgabe. Gott ist seine Zielvorgabe. So, deswegen startet der Mann auch nicht einfach irgendwie, wie man so startet, wenn man König wird. Nach dem Motto, meine ersten 100 Tage, was mache ich als König in Juda? Sondern er hat eine ganz bestimmte Vorgabe, denn er sagt etwas, was in diesem Text da drin steht. Der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte, er war unterwegs. Und das heißt es, wie vormals sein Vater David. Eigentlich steht es noch ein bisschen genauer. Es heißt hier, wie der frühere David oder wie der erste David. Also die Chronik sagt, du kannst jetzt den David nicht als komplett Vorbild für alle Taten deines Lebens nehmen. Ich sag mal nur, die Familiengeschichte des David ist nun, wow, ganz schön herausfordernd. Das wäre therapeutisch aufzuarbeiten. Oder ich denke mal, das Thema von Frauen und David, boah, Hilfe. Aber jetzt, deswegen sagt die Chronik, schau den früheren David an. Der Josaphat hat sich am früheren David orientiert. Kennen Sie noch den früheren David? Ja, das ist doch dieser Typ, der von Samuel da gesalbt wurde, der den lebendigen Gott über Jahre vertraut hat, diesem bescheuerten Weg, der da klein, klein marschiert ist, durch die Wüste hindurch, bis er endlich tatsächlich König geworden ist. Das ist der David, der da mit dem Goliath gekämpft hat. Das ist der David, der eine ganze Reihe von Psalmen, ich höre auf, ja, verstehen Sie, das ist der David. Und jetzt sagt Josaphat, an dem Teil meines Ur-Ur-Ur-Großvaters, an dem orientiere ich mich. Das ist für mich Fundament, das ist für mich inspirierend, das ist für mich das, an dem ich jetzt Maß nehme. Das ist was ganz, ganz Zentrales. Ich fange doch nicht bei Null an. Nur weil ich jetzt auf der Welt bin, geht doch jetzt nicht plötzlich die Sonne auf. Nur weil ich jetzt plötzlich anfange zu glauben, beginnt doch nicht mit mir die christliche Existenz. Sondern ich habe doch solche, die vor mir wunderbar gelebt haben. Die haben auch Bockmist gemacht, ja sicher. Und die haben auch wirklich sich daneben, aber es sind auch traumhafte Vorbilder, an denen ich mich orientieren kann. Und es muss ja bei denen nicht der Ur-Ur-Ur-Urgroßvater sein. Vielleicht ist es deine Mutter, vielleicht deine Oma, vielleicht war der Pfarrer nicht so schlecht, vielleicht gibt es irgendjemanden im Jugendkreis, verstehen Sie? Persönlichkeiten, wo ich sage, da sehe ich's. Da sehe ich christlichen Glauben. Da sehe ich das. So möchte ich's leben. So möchte ich's tun. Und so wandelt tatsächlich der Josaphat in den Spuren, die vor ihm gelegt worden sind. Ach, nicht nur ihr, ihr seid ja noch so wahnsinnig jung, bei allem Respekt, ja. Auch Sie, die mit mir schon ein paar mehr Jahre und Jahrzehnte auf dem Buckel haben, schauen Sie doch mal zurück in Ihre Biografie, schauen Sie doch mal rein. Bei ganz vielen von uns, da werden Sie doch so ein paar Urgroßväter finden, vielleicht auch nicht zeitlich, aber vom Format her, wo Sie sagen, da ist christlicher Glaube gelebt worden, daran möchte ich mich heute, nein, der ist nicht perfekt und da hat er auch eine Macke und da ist er voll daneben, aber das und das und das und das, das sind für mich Leitbilder, Modelle, an denen ich mich orientiere, wo ich mein eigenes Leben gerne leben möchte. Ich fange nicht bei Null an. Wir dürfen miteinander Acht geben auf das, was an Glaube gelebt wird und dann ganz bewusst diese Glaubensspuren ziehen. Und das hat bei dem Josaphat Taten zur Folge. Es hat nämlich dieses typische Doppelte, ich liebe es, dieses typische Doppelte zur Folge, der kann erfrischend Ja sagen und sehr resolut Nein. Und wir ganz viele von uns, die entscheiden sich immer nur für eine Seite. Aber es braucht beide Seiten. Es braucht das erfrischende Ja und es braucht das resolute Nein. Also was will ich? Was will ich? Wie lebe ich? Und das tat er, hat ganz bewusst sein Leben geführt und seine Spuren gezogen in den Vorgaben, die sein Urgroßvater gegeben hat. Und er konnte so resolut Nein sagen. Er hat Nein gesagt. Er sagte, ich brauche den ganzen Götzenkrempel nicht mehr, den meine Vorfahren da geduldet haben. Ich schaffe das ab. Das ist eine Weglinie, die ich nicht unterstütze, da möchte ich nicht weiter präsent sein. Er sagt resolut Nein und erfrischend Ja. Und beides braucht der christliche Glaube. Der christliche Glaube lebt von einem resoluten Nein. Ja, aber natürlich ist gut. Wer für alles offen ist, der kann doch nicht ganz dicht sein. Das heißt, ich muss doch irgendwo auch sagen, jetzt langsam, wo ist denn meine Grenze, wo ist mein System, wo ist meine Linie, wo ist mein Profil? Das wäre ein echter christlicher Glaube. Immer auch ein Profil. Und in dem bewussten Nein liegt natürlich auch eine Abgrenzung drin. Ja, natürlich. Deswegen falle ich ja gleich nicht in die Verachtung oder Missachtung von Menschen und Meinungen. Aber mein Profil sieht so aus. Der christliche Glaube braucht ein erfrischendes Nein. Viel Schrott muss ich nicht übernehmen. Ich muss nicht in jeder Pfütze gewesen sein, um zu wissen, dass es nass ist. Muss ich nicht. Ich muss nicht jede Meinung einmal durchdekliniert haben, um zu wissen, dass es Schrott ist. Ich darf an bestimmten Stellen etwas sagen, nicht für mich, ich gehöre zu Jesus. Und ich brauche dieses Ja. Herr Jesus, du mit deinen Werten, du mit deiner Wegführung, du mit deinem Geist, her damit, mehr davon. Mehr vom Geist des Urgroßvaters David. So gehe ich an den Start. Also, erster Teil war, ich lege mich früh fest. Herr Jesus, du bist mein Ziel, dann bist du mein Weg. Und ich korrigiere, wo ich das erkenne. Und ich erlebe den Grund, auf den ich mich gründe, die Modelle, die Vorbilder, die glaubensstärkenden Vorgaben, die in meiner Vorgeschichte sind. Und ich darf jetzt eigenverantwortlich meine Schritte im erfrischenden Ja und resoluten Nein gehen. Und dann kommt das, was wir auch als Überschrift drüber gesetzt haben. Das möchte ich gerne abschließend euch und uns noch mitgeben. Nämlich heißt in der Luther-Übersetzung, und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde. Ich weiß nicht, was Sie da sich bei vorstellen. Einmal ist das gar nicht so einfach zu übersetzen, was da steht. Denn das, was da so in der hebräischen Sprache eigentlich steht, meint etwas, was wir im Deutschen gar nicht so richtig gut hinkriegen. Das Herz des Josaphat, was da hier beschrieben wird, ist eine Herzenssache, also eine Personenmitte-Sache. Man kann es übersetzen mit war hochgesinnt oder sein Herz stieg auf. Also es ist eine Bewegung, am ehesten kann man es vielleicht für uns verbildlichen, dass der Pegelstand ging hoch. Ja? Der Pegelstand ging hoch in der Umsetzung der Wege Gottes für ihn. Löst das was bei Ihnen aus? Also der Gedankengang ist ja faszinierend. Der Gedankengang ist, ja, wenn ich einmal mit Jesus angefangen habe, dann muss es auf dem Startlevel, in dem ich losgelaufen bin, nicht bleiben. Jetzt können wir es das negativ angucken, es kann auch schlimmer werden. Also es kann wieder runtergehen, ja, das wissen wir jetzt auch. Aber umgekehrt, es kann besser werden. Es kann mehr werden. Es kann mutiger werden. Es kann sich profilierter zeigen. Das ist ja ein enormes Entwicklungspotenzial, was der lebendige Gott da in den Glauben hineingelegt hat. Und ob ihr es nun wahrhaben könnt oder nicht, oder fassen könnt oder nicht, tatsächlich, dieses Entwicklungspotenzial gilt nicht nur für Teenager. Und tatsächlich auch ganz alte Menschen, deutlich über 50, also uralte Menschen, über 60, über 70, ich weiß, ob ihr das überhaupt denken könnt, auch für die gilt, man kann mutiger werden. Der Pegel kann steigen. Das Herz kann hochgehen, kann wachsen, reifen in den Wegen des Herrn. Und Dinge, die man vielleicht vor 5 oder vor 10 oder vor 50 Jahren sich noch nicht getraut hätte zu tun in der Nachfolge von Jesus. Und jetzt sagt, im Namen Gottes, her damit. Und dann macht dieser Josaphat plötzlich Sachen, die hätte er gar nicht machen müssen. Aber weil er mutiger wurde in Wegen des Herrn, und er auf seinem Thron saß, dachte, was mache ich denn jetzt auf meinem Thron? Der Laden läuft, die Feinde sind still, Gott hat mir Rückenwind gegeben, ich habe noch Potenzial übrig. Und er sah sich den ganzen Laden seines Reiches an und sagte sich, jetzt mache ich ein bombastisches Steuer- und Wirtschaftsprogramm, damit das alles nur so flutscht hier. Nein, nein. Er sagte sich, ich mache eine völlig neue Urlaubsordnung, alle bekommen 14 Tage Sonderurlaub vom König. Nein. Er machte was ganz Verrücktes. Ich weiß nicht, ob ihr das beim Lesen mitbekommen habt. Vielen Dank, Tobi, dass du dir die vielen Namen dich durchmanövriert hast. Da wird eine hochkarätige Delegation beschrieben. Der König selbst setzt eine hochkarätige Kommission ein. Und diese Kommission aus Fachpersonal unterschiedlicher Bereiche des Reiches hat einen Job, eine ganz zentrale Aufgabe. Sie hatten nämlich, wie wir in unserer Sprache heute sagen, ein katechetisches Erneuerungsprogramm durchzuziehen. Das heißt, sie sind von Dorf zu Dorf und von Staat zu Staat unterwegs gewesen und haben nichts anderes getan, als sie hatten aber das Gesetzbuch des Herrn in der Hand. Das heißt, sie liefen im wahrsten Sinne des Wortes mit der Bibel rum. Es war ein Herzensanliegen des König Josaphat. Wir müssen den geistlichen Grundwasserpegel wieder hochfahren. Meine ganze Bevölkerung hatte gar keine Ahnung mehr von der Tora, vom Wort Gottes, vom Gesetz, von den Reichtümern, die Gott da gegeben hat. Die dümpelt da im Durchschnitt rum und ich mache ein katechetisches Erneuerungsprogramm. Ich lasse durch die ganzen Länder diese Delegation, ich wäre da gerne dabei gewesen. Ich hätte mir das gerne angeguckt, wenn das so der Trupp hier, der namentlich benannte Trupp, wenn die Kommission zum Beispiel in Jerusalem Süd ihr Zelt aufgebaut hat und eingeladen hat zum katechetischen Unterricht, da kamen Jung und Alt zusammen, da wurde vorgelesen und unterweisen und wiesen und manche waren ganz überrascht, was alles in der Bibel steht. Klammer auf. Wäre gar nicht so schlecht für unser Land, oder? Gar nicht mit moralischen Zeigefinger, sondern stellen Sie sich das mal vor, wenn da plötzlich mal so 80 Millionen katechetisch unterwiesen werden würden und begreifen, ach, das ist Bibel, ach, das ist Jesus, ach, das ist christlicher Glaube. Ist ja Wahnsinn, habe ich gar nicht gewusst. Und dann dem Geheimnis Gottes begegnen könnten. Wer hat das initiiert? Wo kam das her? Der Josaphat. Und warum? Weil er mutiger wurde. Und vielleicht sagen Sie es, egal wo Sie gerade sind und egal in welchem Pegel Sie sich selbst einschätzen oder eingeschätzt werden oder Gott Sie einschätzt, egal, hören Sie dieses Potenzial, sehen Sie es, erleben Sie es. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ist doch erfrischend. Sie müssen nicht auf diesem Niveau weiter vor sich hin döppeln, bis der Deckel drauf ist. Da kann noch was passieren. Da kann Gott mit seiner Liebe, seinem Gehorsamsaufruf, seinem Impuls des Heiligen Geistes an der einen anderen Stelle sagen, du, das wäre jetzt mal dran. Du, dazu mache ich dir jetzt Mut. Komm doch mal in die Puschen. Fahr doch mal die Drehzahl hoch. Erlebe doch, was passiert, wenn dein geistlicher Pegel hochgefahren wird. Wenn tatsächlich die Bibel wieder reinkommt, wenn Wort Gottes beginnt, wenn Glaubensnachfolge stattfindet, wenn Gehorsamsschritte stattfinden, fahr doch hoch. Du darfst hochfahren, darfst hochfahren. Du musst nicht auf dem Level bleiben, auf dem du da bist. Was für ein Geschenk. Und deswegen dachte ich, für euch, für uns, für mich, Josaphat, top. Absolut top. Nochmal, nicht perfekt. Lesen Sie weiter und Sie werden schockiert sein. Aber einer mit ganzer Persönlichkeit, sein Weg in der Spur des lebendigen Gottes leben wollte. Wie kann ich leben? Das war die Frage der nachexilischen Gemeinde. Ich fasse zusammen. Wie kann ich leben? Wie wird's gut bei mir? So wird's gut. Können wir neutestamentlich an Josaphat angelegt formulieren. So wird's gut, dass du ganz früh dich festlegst auf Jesus Christus als Ziel und beständig das korrigierst, damit das Ziel deines Lebens erreicht wird. So kann man leben, dass ich von Anfang an mich gründe auf das, was im geistlichen Format in mein Leben gegeben ist. Und wenn ich anknüpfen muss beim Ur-Ur-Ur-Urgroßvater der früheren Zeit, einem David, oder was auch immer in meiner Biografie, meine Werte sind in Christus, mit denen ich unterwegs bin. Und so kann ich leben, dass ich tatsächlich weiß, dass ich verstärkt, pegelsteigend mit Jesus Christus leben und wachsen darf. So kann es gut werden. So komme ich aus dem vorexilischen Dilemma raus und darf nachexilisch oder jetzt neutestamentlich, neuzeitlich erleben. So kann man tatsächlich heute, ganz praktisch heute, mit Jesus leben. Gott segne euch, Gott segne uns dafür. Wir beten, ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, in deinem Namen kommen wir in die Gegenwart Gottes des Vaters. Dein Vater ist unser Vater und im Geist, in uns wohnt, stehen wir vor dir und danken dir, dass wir unser Leben nicht ohne dich leben müssen. Dass du uns den Glauben geschenkt hast, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass ganz viele von uns dich in der Mitte ihres Lebens haben dürfen. Was für ein Vorrecht! Nicht blind und ohne Gott durchs Leben zu tappern, sondern dich zu kennen, zu lieben, zu haben. Danke. Danke auch für diese nächste Generation, die mit dir am Start ist. Danke, dass du ihnen schon so viel Gutes geschenkt hast und es auch weiterhin tun wirst. Danke, dass sie unter deinem Segen leben dürfen. Du bist es, auf den sie sich festgelegt haben. Und du bist es auch, auf den werden sie sich gründen dürfen. Und du bist es auch, der sie und uns wachsen und reifen lässt. Hab herzlichen Dank dafür. Neu legen wir an diesem Morgen uns fest auf dich. Neu bestimmen wir dich wieder als das Ziel, das auch diesen Tag erfüllen soll. Und neu bitten wir dich, schenk du das mutiger Werden in den Wegen mit dir. Hab ganz herzlichen Dank für alle Geschichte, alle Biografie, alles Leben, was schon gelebt worden ist, auch hier unter uns. Und bitte, Herr, stärke, bewahre, pflege es und lass es reifen und wachsen. Dir zur Ehre, anderen zum Segen, uns zum Glück. In deinem Namen, Herr Jesus, kommen wir zum Vater und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit.